Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Lukas.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Und zwar diesmal eine ziemliche XXL-Episode. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon sehen können anhand der Länge dieser Episode. Aber wir machen heute Review und Preview in einem, was natürlich daran liegt, dass die Seahawks am kommenden Donnerstag schon wieder spielen. Und über die kurze Zeit dann zwei Folgen zu machen, haben wir leider nicht geschafft. Darum pressen wir jetzt alles hier zusammen. Und für diese Mammutaufgabe habe ich mir ein Mammut dazugeholt. Tobias Weil, herzlich willkommen zu dieser Folge.
Ja, hallo, wie charmant.
Also es war jetzt auf keinen, natürlich nicht auf sein Gewicht angespielt, sondern natürlich auf seine Franchise. Er ist ja unser kommendes Wide Receiver, also kommende Wide Receiver-Hoffnung. Und mit dabei heute auch mal wieder El Presidente. Herzlich willkommen auch an dich, Lukas Spieß.
Hi, freut mich. Ja, ich finde ja schön, dass du dir Tobi nicht nur wegen seines Gewichts nicht Mammut genannt hast, sondern auch nicht wegen seiner Behaarung.
Ja, ich habe ihn ja noch nie live gesehen.
Ne? Ja, also, okay,
zu Behaarung kann ich nicht viel sagen, aber ich wollte jetzt nur nicht, dass die Zuhörer glauben, dass wir hier direkt das Mobbing schon anfangen.
Nee,
genau. Also hat auf jeden Fall einen vernünftigen Hintergrund. Ja, genau, wir werden gleich sowohl die Review des 49ers-Spiels angehen, als auch die Preview auf das kommende Spiel gegen die Rams. Aber natürlich, wie immer vorher, kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Ja, besonders viel kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Wir nehmen heute auf am Dienstagabend. Das heißt, der Injury-Report für Dienstag ist noch nicht draußen. Wir können nur mit dem von Montag dienen und der ist halt relativ wenig aussagekräftig, weil das Team nicht trainiert hat. Das heißt, es wurde quasi nur rausgegeben, wer hätte trainieren können, wer limitiert trainiert hätte. Und man kann insgesamt sagen, dass die Defensive Line ein bisschen gebeutelt ist. Also Woods und Taylor beide hätten nicht trainieren können. Mayowa und Dunlap beide nur limited. Also da muss man sich nochmal ein Auge drauf haben. Ansonsten in der Secondary, Trey Brown, Cornerback-Rookie, ist noch nicht zurück. Der wurde ja von der Injured Reserve Liste geholt. Man hat jetzt 3 Wochen Zeit, ihn dann auch wirklich in den aktiven Kader zu berufen. Wenn das nicht machbar ist, muss er eben wieder zurück auf IR und dann dauerhaft. Von daher auf jeden Fall Daumen drücken. Aber ich denke mal, es ist relativ wahrscheinlich, dass es jetzt bald für ihn auch losgehen kann. Liegt jetzt eben wirklich hauptsächlich an der kurzen Woche, dass es noch nicht ganz gereicht hat. Ob es für Wide Receiver Rookie die Eskridge erreicht, ist noch unklar. Da gab es bei der Pressekonferenz ein paar schwammige Aussagen von Carroll. Möglich ist es, aber ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig mit der kurzen Woche. Von daher auch nicht überraschend, wenn er es nicht schaffen sollte, dann aber spätestens in der Woche danach sollte es dann endlich wieder soweit sein. Eskridge hatte ja eine Gehirnerschütterung erlitten und hat daran leider etwas länger zu nagen, als man hätte hoffen können. Aber gut, dann hoffen wir auf jeden Fall jetzt, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Wer ebenfalls bald wieder dabei sein kann oder hoffentlich dabei sein kann, ist Tyland Gerald Everett, der einen ersten negativen Corona-Test vorweisen konnte. Das heißt, wenn der zweite negative Test noch dazukommt, dann wird er diese Woche schon wieder spielen können. Also auch an der Stelle auf jeden Fall Daumen gedrückt. Für alle weiteren Injury-News und ansonsten natürlich auch alle News rund um die Seahawks verfolgt unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Twitter und dann werdet ihr auch nichts verpassen. Aber ja, aufgrund des frühen Zeitraums in der Woche erstmal keine weitere News. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur Review Week 4 Seahawks at 49ers.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk turkey. Der Rückblick.
Ja, und hier gebe ich jetzt auch direkt mal ab. Ich würde sagen, erstmal so eine ganz allgemeine Zusammenfassung. Erste Eindrücke, Tobi, was war das für dich für ein Spiel?
Ja, also zu Beginn des Spiels, beziehungsweise bis fast zur Halbzeitpause, dachte ich mir so, okay, alles klar, das wird eine schlimme Saison und ich sehe auch keinen Weg, wie das irgendwie anders werden soll. Dass die Seahawks bis kurz vor der Pause bis zum eigentlich letzten Drive der Seahawks Offense nur mit 7-0 hinten lag, war eine Farce in allen Bereichen. Also die Seahawks Offense konnte den Ball nicht bewegen. Die 49ers umso besser, nur irgendwie haben sie Scorn verpasst. Auch ein bisschen dadurch vielleicht, dass der etatmäßige Kicker ausgefallen ist und der Panther, dann kriegt das, was ich ziemlich amüsant fand zwischenzeitlich. Ja, und dann hat wohl Wilson Waldman angesprochen und wollte ein bisschen mehr Abtempo, ein bisschen mehr Kontrolle an der Line und dann der Touchdown-Drive, der noch vor der Halbzeit zum Ausgleich geführt hat. Und da hat man einfach mal gesehen, es geht. Und die zweite Halbzeit war dann eigentlich eine nahtloser Übergang zu dem letzten Eindruck in der ersten Hälfte. Da hat die Offense dann sehr viel besser funktioniert. Man hat endlich den Ball bewegen können. Man konnte auch die D-Line des Vorderen etwas besser in den Griff bekommen. Und ja, dann rundum hinten raus eigentlich ein Auftritt, der mir gefallen hat. Der aber, also wie so oft bei den Seahawks, eigentlich trotzdem noch viele Fragezeichen bei mir hinterlässt. Es ist erstmal schön, dass der Sieg war, aber so richtig, richtig rund war es im Gesamten nicht, obwohl die Leistungssteigerung ein bisschen Mut macht.
Ja, Lukas, das war ja irgendwie so ein bisschen das komplette Gegenteil der letzten Spiele. Also normalerweise war es ja wirklich immer losgelegt wie die Feuerwehr und dann zweite Halbzeit komplett eingebrochen. Dieses Mal irgendwie andersrum. Also schrecklicher Start, dann wurde es langsam irgendwie Stück für Stück besser. Schaffen die Seahawks es irgendwann auch mal so ein bisschen, naja, ich sag mal, so ein ganzes Spiel vernünftig zu spielen?
Ja, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, ne, dass es jetzt wirklich immer so dieses Hin und Her ist. Einmal spielt die Offense überragend und die Defense kriegt irgendwie nichts gebacken und dann im nächsten Spiel andersrum. Diese Frage haben wir uns ja so ähnlich tatsächlich letztes Jahr auch gestellt am Anfang der Saison. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Unersättlichkeit der Seahawks-Fans oder das ständige Streben nach noch besserer Leistung unseres Teams. Aber auch da erinnere ich mich ja an Fragen, obwohl wir da die ersten Spiele unbesiegt waren, von, oh, wann spielen die Seahawks endlich ein komplettes Game, wo man keine Schwächephasen hat und beide Mannschaftsteile durchgängig abliefern. Dieses Jahr ist es natürlich mit dem aktuellen Stand und dem 2-2-Rekord ein bisschen prekärer. Aber ich würde sagen, naja, selbst die beiden Niederlagen jetzt, die waren ja nicht, ist ja nicht so, dass die Seahawks aus dem Stadion geschossen wurden, sondern es waren immer auch noch enge Spiele, wo immer was drin waren. Und also, was will ich jetzt gerade bei den Titans, ja, so war es ja quasi arschknapp. Da habe ich schon das Gefühl, dass nicht viel fehlt, dass mal ein komplettes Spiel dabei rauskommt. Jetzt, wenn man sich gerade anschaut, die Defense scheint irgendwie ihre Köpfe zusammengesteckt zu haben und alles wieder irgendwie halbwegs ja, weiß auch nicht, halbwegs auf die Reihe gekriegt zu haben. Und bei der Offense merkt man ja, dass die, selbst wenn sie mal ein komplettes Quarter nichts gebacken kriegen, dann immer noch imstande sind, genügend Punkte aufs Scoreboard zu bringen, um ein Spiel zu gewinnen.
Ja, Trey Flowers wird gebencht und die Defense spielt besser. Zufall? Man weiß es nicht. Ja, also insgesamt, klar, Titanspiel haben wir uns auch schon zu Genüge drüber ausgelassen. Das war sicherlich sehr knapp, das stimmt. Ja, Tobi, wie würdest du so ein bisschen vielleicht das Spiel insgesamt vom Playcalling her einordnen können? Wie sind die Seahawks aufgetreten? Woran lag es auch, dass am Anfang irgendwie so wenig ging?
Ja, für mich ausschlaggebend irgendwie auch so ein bisschen dieses, dass ich eh schon dauernd verteufle, dieses Laufen auf Early Downs. Also vor allem zu Beginn des Spiels hat man es unglaublich gemerkt, dass man das irgendwie forcieren wollte. Die ersten 2 oder 3 Drives müsste es eigentlich ein Run-Run gewesen sein auf ersten und First Down. Und dann versucht man halt immer im dritten Versuch, das Ganze wieder zu retten. Und man kennt jetzt diese Play-Call-Kombination auch schon aus den letzten Jahren. Das ist dann meistens der vierte Play-Call, ist dann ein Punt. Und das war auch jetzt in diesem Spiel wieder sehr häufig. Und ja, also das hat irgendwie überhaupt nicht gefallen. Dazu hat auch irgendwie die individuelle Leistung von Carson auch nicht gepasst. Der hatte irgendwie einen schlechten Tag erwischt und dann den Ball so unbedingt laufen zu wollen, das hat gar nicht gefallen. Hat er dann später auch ein bisschen umgestellt. Man hatte auch zwischenzeitlich wieder diese Elemente drin, dass zum Beispiel auch Disley als Ex-Receiver aufgestellt war. Man hat wieder ein bisschen die Spieler rumgeschoben. Man hat auch das Personal mal ein bisschen gewechselt. Alex Collins werden hier zu erwähnen, der dann als Runner ein sehr viel besseres Bild dargestellt hat. Ich glaube nicht, ob das richtig ist, aber ist jetzt so auf Spur. Der dann auch im Passing-Game irgendwie involviert war. Und Ja, also man hat sich zumindest gesteigert. Was man auch gemerkt hat, ist, dass Wilson viel Kontrolle hatte über die Line. Man hat sehr viel öfter wieder gesehen, also wie ich ja gerade schon ansprach, er hat wohl um mehr Kontrolle, mehr Abtempo gebeten. Und man hat auch wieder gemerkt, dass die Seahawks schneller an der Line waren. Man hatte meistens noch so 20 Sekunden im Laufe des Spiels dann auf der Playclock. Hat man auch gesehen, wie Wilson quasi in Peyton Manning-Manier dauernd noch irgendwelche Calls durchgegeben hat, sich die Defense angeguckt hat und darauf reagiert hat. Das hat mir sehr gut gefallen und das Ergebnis danach gibt ja irgendwie auch der Vorgehensweise recht. Also man wurde ein bisschen flexibler und ich hoffe, dass man sich das beibehält und die Wilson diese Kontrolle zum Beispiel auch einfach von vornherein gibt, weil man hat gesehen, dass es klappt.
Ja. Ja, ich würde sagen, du sprichst schon viel über Wilson, dann können wir auch in die einzelnen Positionsgruppen mal reingehen und schauen, wie die performt haben. Lukas, ich würde sagen, wir fangen mit dem Quarterback an. Wie hat dir Wilson über das gesamte Spiel gesehen gefallen?
Ja, es war für mein Gefühl mal wieder so ein klassisches Russell-Wilson-Spiel, ja. Also viel gesackt worden, aber dann auch mal wieder die Houdini-Magie ausgepackt und ein Touchdown, den er selber in seine persönliche Top 10 platzieren würde, ausgepackt. Also es fühlte sich für mich schon so an, als wäre es ein bisschen so ein Return of the Classic Russell Wilson gewesen. Ja, ein Rushing-Touchdown von ihm selber, einmal ein Houdini-Trick, bis auf das traurige erste Quarter eigentlich ein ziemlich gutes Spiel.
Ja, das erste Quarter war auch irgendwie so die gesamte Offensive. Also man hatte das Gefühl, die sind alle noch ein bisschen kalt, müssen noch warm werden und da kann man Wilson auch nicht rausnehmen. Also er selbst auch wieder für 1-2-6 selbst verantwortlich gewesen, auch wenn man sagen muss, dass die O-Line wirklich sehr überfordert wirkte mit dem Pass-Rush der Niners. Aber hier und da auch mal wieder den Ball nicht rechtzeitig losgeworden. Aber ja, du sagst es, also er hat auch mal ein bisschen seine Beine wieder selber in die Hand genommen, was sehr gefühlt immer weniger wird mit fortschreitendem Alter. Aber er kann es auf jeden Fall noch. Und ja, hechtete da in bester Manier der 2012er, 13er Saisons zur Pylone und machte da den Touchdown. Und natürlich dann der schöne Wurf auf Freddie Swain zum Touchdown, ja.
Ja, Wilson war ja auch der schnellste Ballcarrier auf dem Feld in dem Spiel.
Ja.
Mit über 19 Miles per Hour. Also schnell genug ist er anscheinend noch. Ich hoffe, dass er dann öfter mal sowas noch auspackt, weil das Feld war sowas von frei. Und gut, dann hat er vielleicht als einziger Spieler auf dem Feld die Chance, den Speed dann komplett aufzubauen. Aber es geht anscheinend noch. Also das Alter nagt noch nicht an ihm. Und vielleicht sehen wir sowas ja öfter noch mal.
Ja, kann man auf jeden Fall hoffen. Ja, ich meine, es ist einfach ein Teil des Spiels, das dazugehört, das ihn auch gefährlicher macht als Quarterback. Und man sieht es jetzt auch bei den jungen Quarterbacks, die neu reinkommen. Da gibt es eigentlich kaum welche, die nicht in der Lage sind, auch mal so ein Play zu setzen. Von daher, ja, wichtig, dass er sich das beibehält, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, Wide Receiver, DK Metcalf. Lukas, mittlerweile die Verteilung bei den Seahawks wieder so wie letzte Saison. Metcalf 1, Lockett 2.
Ja, aktuell, also zumindest wenn man sich nur das letzte Spiel anschaut, ja schon irgendwie. Die ersten paar Spiele hat ja Tyler Lockett schon überragend gespielt und auch total dominiert. Aber jetzt so die letzten beiden Spiele, würde ich sagen, hat man schon das Gefühl, der alte Metcalf ist wieder da und zeigt auch, warum er eben so gut, gefährlich und dominant sein kann. Gerade jetzt zum Beispiel sein Route Running vor dem Touchdown kurz vor der Halbzeit war ja überragend. Also da hat er den ich weiß gar nicht, mit wem er da abgematcht wurde. Ich glaube, sie haben ihn sogar gegen einen Linebacker gekriegt oder so. Dem hat er, glaube ich, tatsächlich die Knöchel gebrochen, so wie er ihn da versetzt hat mit seiner Out- und wieder In-Route. Ja, er freut mich natürlich. Ich hoffe, da kommt noch mehr, weil es waren ja doch auch der ein oder andere Wurf im Spiel dabei, wo man schon das Gefühl haben könnte, okay, also DK, den kannst du auch bitte fangen. Und dann können wir irgendwie im vierten Viertel komplett entspannt sein und haben vielleicht noch mehr als zwei Touchdowns-Führung.
Ja, ich glaube, der hatte irgendwie auf der rechten Seite irgendwie einen schönen Double-Move und hat sein Verteidiger ist ihm dann auch entkommen. Dann hat Wilson aber leicht unterworfen und Metcalf konnte den Ball dann nicht richtig festhalten. Also es war irgendwie von beiden nicht besonders gut und ja, dadurch konnte der Defender, ich weiß gerade tatsächlich nicht, wer es war, von den Niners, konnte ihm den Ball noch rausschlagen. Ansonsten wäre das auch nochmal ganz gefährlich geworden.
Es ist so ein bisschen leider die klassische Schwäche, ja, die man jetzt auch DK trotz seiner starken Leistung und seines überragenden Talents immer wieder ankreidet, ist halt, dass einfach seine Hände er muss mehr Bälle sicher mit den Händen fangen und das zeigt sich leider nach wie vor. Ja. Was man auch noch, glaube ich, über die Wide Receiver im Allgemeinen vielleicht, also speziell das unser führendes Wide Receiver-Duo mit Metcalf und Lockett sagen muss, die waren ja beide angeschlagen. Also Metcalf wurde in der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, was denn mit seiner Verletzung war, die letzte Woche im Injury Report aufgetaucht war. Er sagte, ah ja, da war nichts und so. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sowohl Metcalf als auch Lockett irgendwie ein bisschen angeschlagen waren und auch Pete Carroll hat, glaube ich, gestern in der Pressekonferenz so einen Halbsatz gesagt, so, ah ja, die beiden haben sich durchs Spiel gekämpft und so. Also vielleicht sind die auch nicht ganz bei 100%.
Ja. Ja, Tobi, was Lockett angeht, aus Fantasy-Sicht muss man sich ja schon ein bisschen Sorgen machen. Wie würdest du es aus Real-Football-Sicht einschätzen? Sind das einfach die volatilen Leistungen, die Lockett schon immer ausgemacht hat, haben? Oder ja, warum fällt er jetzt so nach den zwei Boom-Wochen wieder zurück?
Ja, die große Sorge bleibt für mich bei Lockett die Verletzung, weil das haben wir jetzt öfter erlebt, dass sobald er dann irgendwann innerhalb der Saison angeschlagen ist, dann leider auch die Leistung stark nachlässt, was auch natürlich irgendwie völlig verständlich ist. Aber ja, nach dem Vorfall im Vikings-Spiel hatte man ja schon die größte Sorge, das ist ja noch ganz gut ausgegangen, jetzt hat er das mit der Hüfte. Da kann man irgendwie nur hoffen, dass zum Beispiel auch die 10 Tage nach dem Rams-Spiel bis zum nächsten Spiel da vielleicht einfach gut tun und er dann spätestens ab dann wieder volle Leistung zeigen kann. Weil so ein bisschen Sorgen mache ich mir schon um ihn. Also jetzt, dass er es kann, ist klar, nur anscheinend scheint ihm die Fitness da ein bisschen im Wege zu stehen. Aber ich glaube, es ist noch kein zu großer Grund zur Sorge, weil es sich alles noch nicht nach irgendwelchen schweren Verletzungen anhört, durch die man da durchspielt, sondern irgendwelche Wehwehchen. Und ich dann noch glaube, dass ich das im Guten wenden kann.
Ja. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Freddie Swain, der auch Namensgeber unserer heutigen Folge sein wird. Und zwar hat uns ein User den Tipp gegeben, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber fühle dich gerne angesprochen, auf Twitter war es. Die heutige Folge muss auf jeden Fall Swain gehabt heißen. fand ich recht passend. Ganz starker Touchdown auch. Kam da aus dem, ich weiß nicht, ob es ein Jet Sweep war, auf jeden Fall lief er da im Backfield rum und ja, während Wilson da vor sich hin scrambelte und zwei Pass-Rushern versuchte zu entkommen, hat er sich da wirklich schön vorne rechts in der Endzone bewegt und konnte dann den doch auch sehr stark geworfenen Ball von Wilson gut fangen und sichern zum Touchdown. Also ja, auf jeden Fall gut, dann auch einen dritten Receiver zu haben, der in der Lage ist, Bälle zu fangen.
Der Vorschlag kam übrigens vom Twitter-User Knight-NGT. Grüße an dieser Stelle.
Stark, ja, genau. Ja. Vielen Dank. Diese Folge widmen wir dir.
Sag doch mal, wenn wir jetzt gerade über Freddie Swain reden, die Wide Receiver 3-Position war ja so ein großes Fragezeichen vor der Saison. Aktuell scheint die Freddie Swain ja ganz gut im Griff zu haben. Was meint ihr, wie das, also erstmal ist das, habt ihr auch das Gefühl, hat Freddie Swain das aktuell so fest in der Hand? Wie sieht es aus, wenn die Eskridge zurückkommt?
Ja, fest in der Hand ist würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, dass das eher ein Luxusproblem ist momentan auf der Wide Receiver 3 Position, ob jetzt Eskridge oder Swain da spielen. Also das Eskridge vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht in der Rookie-Saison und jetzt mit den Verletzungen, das ist halt das eine. Aber Swain, ich denke, er hat nicht so viel Talent wie Eskridge, aber in der Rolle, die er aktuell hat, ist er wirklich, also eine positive Überraschung bisher diese Saison. Wo ich ihn aber nicht mehr sehen möchte, ist bei irgendwelchen Returns, weil dafür ist er eigentlich nicht dynamisch genug und viel schlimmer ist, dass er mit dem Ball nicht sicher genug ist. Das missfällt mir da irgendwie schon öfter. Ich weiß nicht, ob man diese Mischung da irgendwie als Returner aufstellen sollte, aber ich glaube, dass man mit ihm als Wide Receiver 4 oder 3, es ist eigentlich ziemlich egal, ganz gut leben kann. Also irgendwie eine gute Entwicklung gemacht, meiner Meinung nach.
Ja. Das stimmt. Also bei dem Return Game, der eine Fumble, da hatten wir Glück, dass da noch kein
kurz das Herz stehen geblieben.
Ja, dass da noch kein Niners Special Teamer in der Nähe war, sonst hätte das auch ganz eklig enden können. Aber ja, ich glaube aber auch irgendwie auch in den letzten Jahren, dass die Seahawks mit guten Returnern auch selten gesegnet waren. Dallas hat hier und da mal einen ganz guten Return hingelegt, aber weiß ich auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht begeistert. Und was die Wide Receiver-Rolle angeht, ich glaube nicht, dass Swain den Platz da in Stein gemeißelt hat. Also wenn Eskridge wieder kommen sollte, sollte es auf jeden Fall machbar sein, ihn da auch zu challengen. Dafür hat Swain, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gerissen, als dass er den Platz jetzt sicher hätte. Aber ist, wie gesagt, schön, hier und da dann auch mal kleine Flashes zu sehen und dann eben auch eine solide Anspielstation auf der Nummer 3 zu haben.
Ja, und hat sich nicht Dallas auch noch im letzten Spiel vom Kicker-Panther tackeln lassen, dann, als er dann eigentlich durch war?
Ja.
Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so auch, also das ist so ein stämmiger Typ, da darfst du dich nicht eigentlich vom Spezialisten tackeln lassen. Das
sind halt so Sachen. Also, du kannst jetzt nicht jeden einfach über den Haufen rennen, ne? Ich meine, klar.
Ja, aber so ein Spezialisten doch.
Ja, aber so ein Panther ist natürlich jetzt kein DK Metcalf, aber im Vergleich zu einem normalen Mann ist es trotzdem immer noch ein Sportler und den musst du dann auch erstmal abschütteln. Klar, du musst dich jetzt nicht wie Dallas da komplett tackeln lassen, aber irgendwie, dass er da irgendwie gestoppt wird oder zumindest verlangsamt wird auf so engem Raum, das würde ich ihm jetzt nicht ankreiden.
Ja, und er muss jetzt auch nicht wie Antonio Brown mit ihm mit dem Fuß voraus reinspringen. So was will ich natürlich auch nicht sehen.
Das ist nämlich Einsatz. Ne? Das wäre doch auch mal was. Nein. Ja, aber Swain solide auf heute für 3 auf jeden Fall und wenn Eskridge wiederkommt, freue ich mich auf jeden Fall auf die Competition, weil schlecht kann das auf jeden Fall nicht sein. Ja, kommen wir zu den Running Backs. Lukas, fandst du auch, dass Carson irgendwie ein bisschen behäbig aussah und das Running Game erst belebt wurde, als Collins übernommen hat? Und ich bin eigentlich ein großer Fan von Carson, aber das sah irgendwie nicht so pralle aus, oder?
Ja, irgendwie frage ich mich schon seit ein paar Spielen, warum Chris Carson noch nicht so richtig reinkommt. Also ich glaube, auch seine Stats sind ganz okay eigentlich. Irgendwie seine Yards pro Lauf und so. Aber bisher habe ich noch quasi keinen richtig überzeugenden Run gesehen, wo er mal auch eine Lücke gefunden hat. Und
vielleicht gegen die Vikings hat er ja den recht langen Touchdown, das war eigentlich ganz gut. Aber
genau, stimmt, das war dann so das erste Mal, da hat natürlich auch ein Großteil der Line die Arbeit gemacht, aber also über die den Nutzen und den Wert von Running Backs wird sich ja nun lange gestritten.
Da haben wir hier im Podcast auch schon häufig drüber geredet.
Genau. Ja. Aber gerade bei Chris Carson hatte ich in der Vergangenheit immer das Gefühl, dass er schon halt in der Lage ist, halt aus nichts etwas zu machen und halt auch noch ein bisschen mehr, als er das jetzt in der Vergangenheit getan hat. Also es gab jetzt auch in den vergangenen Spielen immer mal wieder Situationen, wo man gedacht hat, okay, das Play ist eigentlich tot und plötzlich waren es dann doch 6 Yards und das ist allein auf Chris Carson zurückzuführen. Aber gerade wenn man es halt mit Alex Collins jetzt in diesem Spiel vergleicht, schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. So richtig in die Gänge gekommen ist er meines Erachtens noch nicht.
Ja, also die Yards after Contact, hast du es angesprochen, die waren auf jeden Fall immer das, was Carson ausgezeichnet hat. Also da war er immer in der Ligaspitze dabei bei den Running Backs. Ja, ich weiß auch nicht, Tobi, dass Collins dann am Ende so viel besser aussah, glaubst du, das liegt wirklich daran, dass er einfach der bessere Running Back ist oder war da vielleicht auch ein bisschen Müdigkeit bei den Niners schon da, weil Collins ja relativ spät erst übernommen hat? Was meinst du, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen?
Ja, da steht es mir eine super Frage, woran es gelegen hat. Ne? Ja, ich kann es gar nicht so an einem Faktor festmachen. Ich glaube einfach, die Entscheidungsfindung von Collins war in dem Spiel einfach besser. Also so ein bisschen Carson hat irgendwie meiner Meinung nach die Lanes nicht gut getroffen. Collins war dann vielleicht auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor. Kurz vor der Halbzeit, als er die erste Reception bekommen hat, das war so ein bisschen so Marshawn Lynch gegen die Packers in dem in dem Playoff-Spiel-Vibe, da wo alle dachten, okay, jetzt rennen sie den Ball da durch die Mitte und dann läuft er auf einmal eine Wheelbout und kriegt den Ball in die Hände, aber per Pass und das sind dann solche Playlooks, wo man dann vielleicht auch einfach dem Running Back da irgendwie einen guten Look für die Defense gibt, weil das sind jetzt zum Beispiel solche Sachen, die ja in Dallas diskutiert werden, wo ein Tony Pollard auch ein super Running Back ist, aber er kriegt oft auch die für ihn speicherhafteren Plays und am Ende wird er dann mehr gefeiert und andere werden wieder vom Hof gejagt, aber das kennt man ja auch schon alles mittlerweile. Deswegen, nee, Collins war einfach vielleicht ein bisschen spritziger, einen besseren Tag, eine bessere Entscheidungsfindung und ob es jetzt an der Fitness der Defense lag, weiß ich nicht. Hat mir rundherum besser gefallen, macht auch ein bisschen wieder diesen Case auf. Also Carson ist ja eigentlich schon ein Gegenargument für frühe Picks auf Running Back und dann kommt halt Alex Collins, der irgendwie 2 Jahre dann mehr oder weniger aus der NFL raus war und über den Practice Squad der Seahawks jetzt wieder Ende der letzten Saison irgendwie ein bisschen für Furore gesorgt hat und jetzt auf einmal auch schon wieder gut spielt. Alles ein bisschen komisch, aber freut mich für Collins. Aus Fantasy-Football-Sicht ist das natürlich alles irgendwie Quatsch, weil das zerstört das nächste Backfield, aber für Real-Football-Sicht und da sind wir für hier, freue ich mich eigentlich, dass Collins eigentlich auch wieder eine schöne Story ist und wenn er dann so einspringt, dann kann es ja eigentlich nur dem Team gut tun.
Ja. Ja, Rashad Penny, dafür haben wir bei den News ganz vergessen, auf IR gesetzt. Daran sieht man, wie irrelevant das eigentlich ist. Also, ja.
Ja. Oh, next.
Oh no. Anyways.
Ja, über meine Vorhersage für die Saison, für die 500 Yards für Rashad Penny reden wir besser auch nicht mehr.
Das war sehr optimistisch.
Ja, da habe ich mich ja bei den unserer Bold Takes Vorhersage für die Saison weit aus dem Fenster gelehnt, dass ein Rashad Penny leider aus Glas ist, habe ich dabei irgendwie vergessen.
Wobei
man wünscht es ihm natürlich nicht, aber
nun ja. Nee, ich habe auf einen Everett-Breakout gesetzt. Da habe ich natürlich mit Corona nicht gerechnet, also habe ich zumindest jetzt meine Entschuldigung dafür. Aber vielleicht kommt er ja noch. Ja, Offensive Line wurde am Anfang so ein bisschen über den Haufen getrampelt vom starken Pass-Rush und auch von der starken Run-Verteidigung der Niners. Hier und da auch ein Sack verschuldet, kam dann besser ins Spiel. Lukas, wie bewertest du insgesamt die Leistung der Offensive Line?
Ja, also die Leistung im ersten Viertel, die war ja wirklich bedenklich und besorgniserregend. Und speziell eben die beiden Tackle, also sowohl Dwayne Brown hatte wirklich ernsthafte Probleme. Ich glaube, Cedric Obuehi hatte offiziell, glaube ich, nur einen Quarterback-Pressure, den er irgendwie aufgegeben hat.
Er hat auch einen Sack erlaubt. Also beide Tackle haben jeweils einen Sack erlaubt. Mhm.
Genau, also ich glaube, so die Interior sah eigentlich ganz gut aus. Zu meiner Überraschung auch unser Center, dem ich ja vor der Saison nicht so allzu viel zugetraut habe. Aber also das erste Viertel, da haben sie halt die Defensive Line von den 49ers wirklich kaum aufhalten können. Und dann kann man natürlich auch Russell Wilson oder auch selbst dem Play Calling nur eine begrenzte Schuld geben, weil da kann man Plays aufrufen, wie man möchte. Wenn halt die Line überhaupt niemanden geblockt kriegt, dann sind die Plays halt eigentlich quasi schon tot, bevor sie überhaupt angefangen haben. Aber man muss dann gleichzeitig sagen, über den Verlauf des Spiels haben sie sich wirklich gefangen und dann speziell in der zweiten Halbzeit eigentlich nahezu nichts mehr zugelassen.
Ja, das stimmt. Also auch PFF hat das honorieren können. Es hagelte tatsächlich relativ gute Noten. Also Gabe Jackson zum Beispiel, sehr gute Pass-Blocking-Grade, was ihm ja vorher auch mal so ein bisschen angekreidet wurde, dass das nicht gerade seine Stärke ist. Aber hoffen wir mal, dass die Line darauf aufbauen kann, auf der Leistung in der zweiten Hälfte. Ja, Tobi, hast du noch was zur O-Line zu sagen?
Nee, nichts Gehaltvolles.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wechseln wir einmal die Seite des Balles, kommen zur Defense. Und ja, da kann man tatsächlich sich jetzt mal positiv über die Defensive Backs, über die Secondary äußern, die ja sich insgesamt doch verbessert haben. Also wir haben es vorhin angesprochen, Sidney Jones ist als Starter reingekommen für Trey Flowers und plötzlich spielt die Defense viel besser. Zufall, man weiß natürlich nicht. Der hatte einen ziemlich hässlichen Coverage-Bust, bei dem man dann zuerst Jamal Adams ankreiden wollte, aber im Nachhinein hat man dann doch gesehen, beziehungsweise Carroll hat, glaube ich, auch gesagt, dass es dann doch Jones' Fehler war. Ja, ist blöd, kann mal passieren, vor allen Dingen im ersten Spiel für die neue Franchise. Ich finde aber trotzdem insgesamt, Lukas, wenn man den Vergleich zu Flowers zieht, sah das doch schon etwas besser aus, oder?
Ja, also die Defense war ja vor dem Spiel das größte Fragezeichen und speziell das Cornerplay. Aber da muss man sagen, haben sie sich wirklich gut geschlagen. Also wie du gesagt hast, der aufgegebene Touchdown von Sidney Jones ist halt so ein klassischer Fehler, ja. Also jemand kommt halt frisch rein und verkackt halt sein Assignment. Ja, also so muss es gewesen sein. Ich glaube, bisher gibt es noch keine so richtig eindeutige Aussage, wer jetzt schuld ist, aber sowohl das Interview von Sidney Jones direkt nach dem Spiel als auch so die Aussagen von Pete Carroll und so lassen schon den Schluss zu, dass er das irgendwie vergeigt hat und nicht Jamal Adams. Im Großen und Ganzen muss man schon ziemlich zufrieden sein, wie das funktioniert hat. Auch jetzt DJ Reed auf seiner angestammten rechten Seite scheint wieder besser reinzukommen und hatte gutes Spiel. Und im Großen und Ganzen, ich glaube, am Ende waren es 9 Pass-Breakups. Ich weiß nicht, ich glaube, so viel hatten sie in den ganzen ersten 3 Spielen nicht zusammen.
Das kann gut sein. Die Stat hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Das klingt wirklich ziemlich viel.
War natürlich nicht die Corner alleine, da haben andere dazu beigetragen, aber also überhaupt mal verteidigte Pässe und quasi contested Catches, wo wirklich einer am Mann war und Also selbst der erste Touchdown von den 49ers, der ging ja leider auch über Sidney Jones' Seite. Mhm. Da war er aber immerhin mal am Mann und hat es nicht ganz geschafft, den Ball rauszuschlagen, aber da war halt jetzt nicht mal, wie man das vielleicht in der Vergangenheit schon gesehen hat, irgendwie 2 Meter Social Distance zwischen Cornerback und Pass Receiver.
Das muss man als Seahawks-Fan schon honorieren, wenn man auf dem Bild des Touchdowns den Verteidiger überhaupt sehen kann. So, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Tobi, was sagst du zu den Safeties? Also, das waren ja auf jeden Fall ganz interessante Formationen. Ryan Neal auch häufig gespielt. Wie hat das funktioniert?
Ja, mit Ryan Neal hat wunderbar funktioniert. Also, die Neal-Story geht irgendwie weiter. Letztes Jahr ja schon aufgefallen, als er als Ersatz für Jamal Adams reinkam und eigentlich 1:1 so eingesetzt wurde. Und jetzt ist er ja so ein bisschen ins Dime-Package gerutscht. Hat dann, ich kann es gar nicht genau beziffern, ob er da jetzt Safety war, Nickel-Corner gespielt hat oder irgendwie alles. Hat mir wieder gut gefallen, hat mehr Aktionen gehabt als das gesamte Safety-Duo in der restlichen Saison. Also hat mir außerordentlich gefallen. Auch Quandre Diggs konnte ja endlich mal wieder positiv für Schlagzeilen sorgen mit seiner ersten Interception für die Seahawks. Und ja, richtig. Die erste Interception der Seahawks in dieser Saison. Also so ein Cornerback in Dallas fängt 2 in einem Spiel und in jedem Spiel eine. Und wir dürfen uns dann jetzt auch mal mit einer Interception zufrieden geben. Und Jamal Adams ist jetzt auch im Ablauf nicht notiert und auch irgendwie für mich auch wieder nicht wirklich relevant gewesen. War jetzt nicht so negativ aufgefallen wie zuletzt, aber ja, wenn so ein teuer bezahlter Spieler so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, ist es auch schon ein Problem. Generell aber zum Defensive Back und Corner Play, was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, stand man auch vor allem zu Beginn wieder relativ viel zu tief, hatte wieder viel zu viel Platz zum Gegenspieler und hat dann auch am Anfang zum Beispiel der erste Drive war 6 von 6 von Jimmy Garoppolo für 70 Yards und den Touchdown. Da lief irgendwie wieder wenig zusammen. Später hat man, glaube ich, so ein bisschen umgestellt. Dafür müsste man irgendwie auch nochmal das Spiel aus anderer Sicht sehen, aus dem Coaches Tape. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man ein bisschen aggressiver auch gespielt hat, ein bisschen mehr Press gespielt hat. Und das hat irgendwie auch beiden Cornerbacks ganz gut getan, sowohl Jones als auch Reed. Und ja, also wenn das doch so gut funktioniert, hoffe ich, dass man das genauso wie das Abtempo in der Offense einfach mal ein bisschen weiterführt. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Coaching-Staff solche Sachen auch immer relativ schnell vergisst. Und jetzt sind eigentlich nur ein paar Tage bis zum nächsten Spiel. Und vielleicht sollte man diese guten Sachen einfach mal festhalten.
Ja, gerade gegen die Niners, die ja wirklich viel mit Yards after Catch arbeiten, ist natürlich echt fatal, wenn man die ganze Zeit so tief steht und dann direkt die Bälle früh fangen lässt. Muss man auf jeden Fall versuchen einzustellen.
Aber alles in allem doch ein ziemlich spannender Schachzug, oder? Also dieser Wechsel zu viel Dime mit 6 Defensive Backs, also ne, es war ja quasi so, dass man hatte die 2 Corner, den Slot Corner und dann eben 3 Safeties, wenn man jetzt Ryan Neal mal als Safety bezeichnet, und dann eben nur noch einen Linebacker mit Bobby Wagner auf dem Feld. Und also so wie ich das jetzt verstanden habe, war das auch ganz spezifisch die Idee von unserem geliebten Defensive Coordinator Ken Norton Jr., dass Ryan Neal quasi die Waffe ist, um George Kittle aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich glaube, George Kittle hatte irgendwie am Ende, also nicht 40 Yards, 50 Yards, sowas, für dessen Verhältnisse, gesehen, dass er eine der gefährlichsten Waffen der 49ers Offense ist, eigentlich quasi zu vernachlässigen. Und ich möchte ganz kurz noch Tobi widersprechen, weil also ich fand tatsächlich das eins der besseren Spiele von Jamal Adams diese Saison und ich hatte auch.
Ja, okay, aber also, ja. Also 1 von 4 Spielen, also wir haben ja erst 4 Spiele, so wenn das jetzt eins der besseren ist, dann.
Also ich würde halt behaupten, er macht seinen Job und ist eben ein überdurchschnittlicher Strong Safety. Ob man dem jetzt so viel Geld bezahlen muss, wie wir das getan haben, weiß ich nicht. Aber
das ist es halt.
Ja, aber also es gibt halt schon so das ein oder andere Play. Ja, also jetzt hat quasi einen sicheren Touchdown verhindert und George Kittle, dem besagten, direkt mal die Luft aus den Rippen gehämmert. Und auch dafür gesorgt, dass er eben den Ball in der Endzone nicht festhalten kann.
Ja.
Und es gab noch so den einen oder anderen Tackle, den ich jetzt durchaus durchaus überdurchschnittlich finde und wo ich schon meine, dass den nicht jeder Spieler so machen kann.
Ja, wobei ich glaube auch den ersten Touchdown, den du angesprochen hast, das war das Trickplay, ne, der 49ers, meinst du wahrscheinlich. Das hat auch, glaube ich, eher Garoppolo verbaselt, als jetzt Jamal Adams gecovert. Also.
Ja, das wäre ein klarer Touchdown gewesen, wenn der Pass auf Garoppolo zurück besser gewesen wäre. Weil Garoppolo musste den mit einer Hand irgendwie noch runterpflücken, den Fleeflicker, ja. War kein Fleeflicker, jedenfalls der Receiver hat ihn jetzt zu Garoppolo zurückgeworfen und der war aber so zu hoch. Musste Garoppolo so hoch springen, um den noch irgendwie zu bekommen. Wenn Garoppolo früher hätte werfen können, wäre das ein klarer Touchdown gewesen. Also Adams war da Meilen entfernt. Der konnte ganz schnell noch aufholen, das war gut. Insgesamt finde ich auch, das war eines der besseren Spiele von Adams, aber ja, man hat halt immer im Hinterkopf erstmal den Preis, den man im Trade gezahlt hat und dann noch das, was man momentan finanziell zahlt und dafür dann ihn zu loben für ein okayes Spiel, ja, weiß nicht. Also
wie gesagt, aus meiner Sicht ist es nicht nur ein okayes Spiel, sondern ein überdurchschnittliches Spiel. Mhm. Kann man natürlich unterschiedlich sehen, aber ich meinte tatsächlich auch das Play relativ zum Schluss, kurz bevor die 49ers ihren dritten Touchdown gemacht haben. Da war George Kittle mehr oder weniger frei in der Endzone.
Ach so.
Und hatte den Ball schon in der Hand und hat ihn dann aber nicht festhalten können. Es war dann letztlich nicht so super relevant für das Spiel, weil nur ein paar Spielzüge weniger die 49ers dann letztlich doch ihren Touchdown gemacht haben. Aber in dem Moment war schon gut.
Ja, dann muss ich mir das auch nochmal angucken. Man muss natürlich auch versuchen, möglichst objektiv zu bleiben und nicht zu sehr mit der Haterbrille zu schauen, aber ja, ich werde es mir noch mal geben.
Ja, und unterschlägt wollte ich es auch gar nicht einordnen. Also halt okay, aber also ich will da noch mehr sehen. Also vor allem auch in Coverage, ja. Da verspreche ich mir von so einer Allzweckwaffe einfach ein bisschen mehr noch. Also wenn das jetzt eine Steigerung war, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig und das vielleicht auch mal ein bisschen fortgeführt wird, dann sind da ja noch andere Leistungen drin. Ich bleibe aber noch skeptisch.
Ja. Ich hätte noch ganz kurz eins, bevor wir weitergehen zu den Linebackern. Cornerback-Play. Also ich habe jetzt am Sonntag in der Pete Carroll-Pressekonferenz was gehört, was mich hat aufhorchen lassen. Und zwar hat er da das so klingen lassen, als hätte Sidney Jones nur darauf gewartet, endlich spielen zu können, beziehungsweise das Coaching-Team, hätten ihn absichtlich zurückgehalten, bis er die Defense gut genug gelernt hat und dass eigentlich das quasi nur eine Frage der Zeit war, bis Sidney Jones spielt und Trey Flowers ersetzt. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gehört? Haltet ihr das für plausibel?
Also ich bin jetzt kein PK-Gucker, aber ich halte es schon für plausibel, weil wir ja alle gesehen haben, wie schlecht Flowers ist. Und dann darf es den Coaches ja auch nicht entgangen sein. Auch wenn Carroll vor der Saison noch meinte, Flowers hätte sich in allen Bereichen verbessert. Vor allem ja auch in welchen. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass es plausibel ist. Also, dass sie sich das jetzt nicht aus dem Ärmel ziehen, sondern dass man wirklich gewartet hat, bis da das Verständnis da ist, um Flowers dann zu ersetzen. Also, war auf jeden Fall dann eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Tobi, du wurdest auch gefragt. Du
kannst
dich da auch zu äußern.
Ja, es ist richtig, aber er kennt gut genug die Defense, startet und hat einen Coverage-Bust drin. Irgendwie,
irgendwie was. Flowers hätte zwei Coverage-Busts drin gehabt, obwohl er vier Jahre in der Defense spielt.
Also. Ich habe nur gerade überlegt, wie plausibel das Ganze ist, ob er jetzt die Defense gut genug gelernt hat oder ob er da doch noch mal ein bisschen nachsitzen muss die Woche.
Konnten sich einfach nicht noch eine Woche Flowers angucken.
Ja, das ist aber auch schon wieder so ein bisschen ein Grund, warum ich dann diese PK-Aussagen zwischendurch mal bei Twitter lese und meistens auch schnell wieder vergesse. Weil wenn dann auch gesagt wird, dass Trey Flowers sich in allen Bereichen verbessert hat und man sich die Leistung anguckt, dann ist es halt einfach immer so viel Coaches-Speak und vor allem bei Pete Carroll dann auch in gewissen Thematiken, zum Beispiel auch bei Verletzungen, rauszulesen, was er wirklich meint. Es ist mir noch einfach immer ein bisschen zu nervig auf Dauer einfach. Ne? Und man macht das jetzt auch noch ein paar Jahre mit und irgendwie ist das so wenig gehaltvoll dann.
Ja, das stimmt. Ich finde, es ist eine interessante Kunst, dieses Coaches-Speak in den PKs lesen zu lernen und dann halt so ein bisschen im Subtext zu lesen, was jetzt wirklich gemeint ist. Weil, also ich finde das gerade so, Pete Carroll hat ja so ein paar Phrasen, die man immer wieder kennt, so wenn er bei Verletzungen von legit redet oder so, dass sie dann, das ist dann ernst und so.
Ja, irgendwas zwischen er kann spielen und Karriereende.
Ja, also, genau.
Nee, dafür haben wir die Beatwriter, die das dann einigermaßen einordnen. Ich möchte mich damit dann nicht auch noch rumschlagen müssen. Aber ja. Kommen wir zu den Linebackern. Und da musste Cody Barton relativ früh raus, was tatsächlich auch dafür sorgen könnte, dass die Seahawks bei den defensiven Formationen ein bisschen flexibler wurden und ein bisschen mehr durchgewechselt haben. Bobby Wagner fand ich eigentlich wie immer relativ solide. Man guckte aber auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so groß drauf. Ich war dann sehr überrascht von der doch sehr schwachen PFF-Bewertung. Also auch da muss man sich sicherlich nochmal anschauen, was Bobby da verzapft hat, was diese Bewertung gerechtfertigt hat. Ja, Jordan Brooks mit einem schönen Blitz und Sack, erster Sack seiner Karriere an Jimmy Garoppolo dann in dem Spiel. Also ja, war in Ordnung, oder?
Ja, nichts hinzuzufügen. Irgendwie war Linebacker jetzt für mich in diesem Spiel kein großer Faktor.
Ja, haben wir auch nicht viel gespielt, ne?
Ja, also haben nicht viel gespielt. Ja. Also gibt's eigentlich gar nicht so viel zu sagen, meiner Meinung nach.
Ja, okay. Dann kommen wir direkt weiter zur Defensive Line. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. Ich habe von anderer Seite auch schon gesehen oder gelesen, dass da andere Fans recht zufrieden waren. Ich fand den Druck insgesamt auch eher überschaubar. Also besonders viel hat man da von den einzelnen Akteuren nicht gesehen. Carlos Dunlap noch mit der stärksten Pressure-Quote, 5 Pressures, also 17% Quote. Das war sicherlich nicht schlecht, aber insgesamt, Lukas, wie war dein Eindruck? Fandst du die Defensive Line dominant, also auch gegen die etwas angeschlagene Offensive Line der Niners?
Ja, nicht so dominant, wie ich mir das wünschen würde und wie es vielleicht auch nötig gewesen wäre. Also hat man ja gesehen, es gab dann schon so ein paar schöne Sacks, aber die kamen dann eben bei Blitzes von beispielsweise Jordan Brooks zustande und jetzt nicht so sehr aus beispielsweise einfach nur einem Four-Man-Rush. Ja, ist ein bisschen schade, wobei man auch, also das fand ich jetzt in diesem Spiel besonders auffällig, dass also es scheint ja eine Anweisung an die NFL-Referees zu geben, dieses Jahr etwas zurückhaltender Holding-Penalties zu vergeben und das abzupfeifen. Und da gab es dann schon so ein paar Vorfälle, wo gerade Carlos Dunlap also so dreist und auffällig ist er Guard oder Tackle, McGlinchey bei den 49ers, gehalten wurde, dass ich mich dann schon frage, also wie soll man denn da als D-Line noch irgendwie seine Arbeit verrichten, wenn man halt einfach festgehalten wird.
Ja. Die Flaggen, die da nicht geworfen wurden, werden dann stattdessen für Taunting Penalties
verwendet. Ja, genau, die Flaggen sind einfach verbraucht, die werden woanders benötigt.
Beispielsweise gestern im Nachtspiel Raiders gegen Chargers, ich weiß nicht, ob ihr da die Highlights gesehen hattet, aber da wurde Darren Waller auch beflaggt, weil er
den Ball geworfen hat.
Ja, weil er den Ball gespiked hat, so in der Auslinie, und ich dachte, also, Alter, Leute, wo gehen wir hier
hinter sich? Er hat den Ball hinter sich gespiked und da waren halt zufällig seine Gegenspieler.
Ja, und die Gegenspieler haben sich gerade miteinander beschützt, die haben gerade miteinander geredet, also die haben nicht mal darauf reagiert, was er da irgendwie gemacht hat. Und er freut sich einfach über seinen Catch und sein First Down. Und ja, die Schiris denken sich, ach komm, werfen wir doch mal eine Flagge. Naja. Aber gut, das ist jetzt natürlich nicht Thema. Tobi, wie war dein Eindruck von der Defensive Line, vom Pass Rush vor allen Dingen?
Ja, eher so wie bei dir, dass es eigentlich eher dürftig ist. Die Zahlen sagen so ein bisschen was anderes, da man irgendwie durch die Bank weg, irgendwie durch die ganze Line so ein paar Pressures kreiert hat. Die zwei Sacks sind aber irgendwie dann ein bisschen bezeichnend, finde ich, für Brooks und Taylor, also eher die auch über den Speed kommen. Es wäre vielleicht dann ganz, ganz cool, wenn man noch so einen Spieler hätte, der dann im Pass-Rush da vielleicht ein bisschen auffälliger mit Speed arbeiten kann, Shaquem Griffin zum Beispiel. Aber ich war jetzt auch nicht sonderlich zufrieden, ähnlich wie beim Vikings-Spiel, dass man irgendwie jetzt nicht sonderlich viel Druck kreiert hat. Muss man mal sehen. Was mir auch so ein bisschen fehlt, und da kommen wir wieder auf unseren Star-Safety zurück, also Jamal Adams ist ja im Pass-Rush eigentlich irgendwie gar kein Faktor mehr, was ich
Blitzboy.
Ja, der Blitzboy. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, also das Schlimme ist, wenn er blitzt, dann ist es meistens sehr offensichtlich, weil das mehr als krass anzeigt, wenn er es macht. Und
aber es hat ja letztes Jahr auch funktioniert, ne?
Ja, also da kommt er irgendwie nicht mehr durch und wird auch nicht mehr so oft in Pass Rush geschickt irgendwie. Also er hatte gegen die 49ers nur 2 Pass Rush Snaps. ich finde, man findet da kein gutes Mittel zwischen Pass Rush und Coverage und sonstigen Safety-Aufgaben. Also da vielleicht auch mit Adams wäre da auch ein Spieler, der da auch mit dem Speed noch mal ein bisschen helfen könnte. Vielleicht das mal für die nächsten Wochen. Ansonsten ja so ein bisschen enttäuscht von Elton Robinson, der irgendwie wirklich kein gutes Spiel gemacht hatte.
Bitte?
Was? Muss man leider sagen.
Frech.
17 Snaps und ein Quarterback Hurry ist nicht die Pressure Rate, die man von ihm kennt. Und ja, da hat auch ein bisschen die Tiefen nicht so gut funktioniert, zum Beispiel er.
Ja, das ist, um da direkt schon so ein bisschen die Schatten vorauszuwerfen, Elton Robinson könnte diese Woche ganz wichtig werden, ja, weil also unsere D-Line scheint ja so ein bisschen angeschlagen zu werden, zu sein. Sowohl Dunlap als auch Mayowa als auch Taylor mit Wehwehchen. Ich weiß nicht so genau, wie das besser werden soll.
Das wird das große Elton Robinson Breakout-Spiel, ich sag's euch. Wow. Und dann kommt mein Victory Lap. So. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alle Positionsgruppen. Tight End habe ich tatsächlich vergessen, sehe ich gerade, aber da gibt es auch nicht so wirklich viel zu sagen. Also Disley und ich glaube Parkinson hat sogar gespielt, ne?
Aber Parkinson war, mit keinem Target, der hat, glaube ich, bloß ein bisschen geblockt in der Line.
Ja.
Nichts Spektakuläres.
Das war in Ordnung, maximal, aber da hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr sehen. Von daher würde ich sagen, können wir ein kleines Fazit ziehen. Tobi, magst du am Anfang das Spiel? Was sagt uns das? Ne? Also so mal richtig schön allgemein. Zieh dir mal was aus den Fingern.
Ja, du hast ja echt die besten Überleitungen heute.
Ja,
was sagt uns das? Woran hat es gelegen? Damit kann man immer so wunderbar arbeiten.
Damit kann man da richtig umgehen.
Ja, also die Erkenntnisse für mich in diesem Spiel sind jetzt gar nicht so sonderlich groß. Also in der Offense sieht man, wenn man bestimmte Sachen macht, dass sie wieder funktionieren. Wenn man das Tempo erhöht, macht man auf einmal Punkte. Also ganz komisch alles auf einmal. Wenn man nicht ein starres Playcalling hat und viel läuft, ist die Offense auch besser. Also ja, alles Sachen, die jetzt irgendwie nicht sonderlich neu sind, aber jetzt einfach mal wieder gezeigt wurden. Und in der Defense, ein kleiner Personaltausch und ein bisschen Umstellung in den Formationen oder auch, ob man Press oder Off-Coverage spielt und auf einmal sieht eine Secondary zum Beispiel nicht mehr aus wie Shades der Liga, sondern zumindest mal in Ordnung. Und das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich mitnehme. Die Offense hat alles da, um eine gute Offense zu sein. Und in der Defense muss man aufgrund mancher Position, wo ein bisschen Personal fehlt oder einfach nicht gut genug ist, stand jetzt einfach ein bisschen kreativer werden und dann macht es dann doch Mut fürs nächste Aufeinandertreffen in der Division für Donnerstag. Also bin ich jetzt auf jeden Fall schon wieder deutlich besser gestimmt als nach dem Spiel gegen die Vikings.
Ja, guck mal, du machst das mit den Überleitungen deutlich besser. Apropos Division-Duell, kommen wir dann jetzt dazu zur Preview. Woche 5, Seahawks gegen LA Rams.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, die Rams kommen aus der ersten Niederlage der Saison und haben verloren gegen die Arizona Cardinals, ebenfalls Division-Konkurrent, die jetzt alleine von der Spitze der Tabelle grüßen mit 4-0. Mit einem Sieg könnten die Seahawks jetzt tatsächlich an den Rams vorbeiziehen durch den direkten Vergleich. Das wäre zumindest schon mal für die Moral ganz gut. Lukas, Tobi, wer von euch möchte, wie bezwingt man die Rams jetzt? Also was kann man vielleicht von Arizona lernen? Was haben die Cardinals richtig gemacht, was man jetzt vielleicht irgendwie kopieren könnte?
Lukas, möchtest du?
Boah. Ich kann es versuchen. Ich tue mir aber wirklich auch ein bisschen schwer, weil ich auch die Rams wirklich nicht einschätzen kann. Ja, also es ist so ein bisschen eine Wundertüte. Sie machten in ihren ersten Spielen teilweise ja wirklich einen starken Eindruck. Und dann aber so eine Niederlage gegen ein Cardinals-Team, das sich eigentlich für leicht überschätzt hielt. Und also, sie sind jetzt das einzige ungeschlagene Team in der Liga, glaube ich. Und ich bin nach wie vor schon eigentlich eher der Ansicht, dass sie diesen Status nicht komplett verdient haben. Aber der Rekord ist der Rekord. Also was ich finde, was man schon auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass die Defense der Rams deutlich verwundbarer aussieht dieses Jahr, als das eben im letzten Jahr war, wo sie ja wirklich, also vor allem wahrscheinlich auch dank des Defensive Masterminds Brandon Staley, wirklich überragend und mit Abstand die Liga angeführt haben. Und da merkt man, dass einerseits durch den Wegfall des Coaches, aber auch durch ein paar personelle Wechsel in Free Agency doch einfach sich Lücken auftun und die Rams eben halt auch defensiv verwundbar sind. Ob dann die Seahawks das ausnutzen können, wird sich zeigen. Und andersrum, die Offense der Rams macht im Vergleich zu den letzten Jahren auch vor allem durch das Quarterback-Upgrade schon nochmal einen besseren Eindruck und strahlt für mich mehr Gefahr aus.
Tobi, du hast eben auch zumindest nochmal kurz die Highlights sehen können vom Rams-Cardinals-Spiel. Kommt man da irgendwas draus mitnehmen? Also wie haben die Cardinals das am Ende geschafft, jetzt mal abgesehen von einem einfach sehr starken Kyler Murray, der momentan wahrscheinlich auf MVP-Kurs ist?
Ja, schade, dass du jetzt Kyler Murray aus meinem...
ja, den können wir nicht einfach kopieren. So, ne?
Aber ein mobiler Quarterback hilft enorm. Das sieht man halt dann auch wieder. Also ich meine, Kyler Murray ist ein absoluter Freak. Aber man hat ja auch schon wieder gesehen, dass Wilson, wie wir ja schon besprochen haben, da ja auch gut zu Fuß ist. Und das sollte zum Beispiel auch gegen Aaron Donald sehr helfen. Und ich finde einfach, man muss diese Elemente vielleicht mehr einbauen. Bei Kyler Murray ist es ja auch viel improvisiert, aber man kann das ja auch designed machen. Rollouts, das ist immer wieder was Wilson eigentlich ganz gut tun würde. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich am Donnerstag viel mehr einstreuen würde, damit auch bloß nicht dieser Druck durch die Mitte kommt, der dann einfach nochmal schneller da ist als über die Edges. Und da man mit Kyle Fuller, auch wenn er jetzt ein gutes Spiel gezeigt hatte, dann trotzdem noch eine Stelle hat in der Line, die vielleicht etwas verwundbarer ist als der Rest. Und da sollte man alles versuchen, um den Gameplan irgendwie um Aaron Donald rumzumachen.
Ja, du sprichst Aaron Donald jetzt schon an, dann würde ich sagen, können wir auch gleich in die Matchups einsteigen. Bei uns jetzt eigentlich erst in der zweiten Stelle, aber wir ziehen das jetzt hier immer eben kurz vor. Die O-Line der Seahawks gegen Aaron Donald und Co., also gegen den Pass Rush der Rams, ist sicherlich eine der wichtigsten Matchups in diesem Spiel. Und ja, du hast das Duell angesprochen, Fuller gegen Donald. Sieht auf dem Papier auf jeden Fall nach einem saftigen Mismatch aus. Lukas, meinst du, Fuller und der Rest der Interior Line kann da irgendwie gegenhalten?
Ja, wenn sie so spielen wie in der zweiten Halbzeit letzten Sonntag, dann mache ich mir da schon Hoffnung. Und ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass, also nach dem bisschen, was ich dieses Jahr gesehen habe, die Defensive Line der Rams außer Aaron Donald nicht ganz so viel zu bieten hat. Da sind wahrscheinlich zweifelsohne gute Spieler, aber niemanden, vor dem ich auch irgendwie, also meine gut, jetzt irgendjemand mit Aaron Donald zu vergleichen, ist eh Schwachsinn. Aber ich mache mir um den Rest der Line nicht so viel Sorgen und kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich einen guten Plan überlegt, wie man Aaron Donald blockt, dann vielleicht schon ein stabiles O-Line-Play dabei rumkommt und unser Quarterback doch vielleicht genug Zeit haben könnte.
Ja, das muss man auf jeden Fall hoffen. Also ich habe hier gerade die Pressure Grades von PFF für die Rams. Das sieht alles auch sehr überschaubar aus. Also auf beiden Seiten gab es, glaube ich, auch keinen Sack, oder habe ich das jetzt falsch notiert? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall war der Druck auf beiden Seiten sehr überschaubar. Sowohl der Druck der Rams auf Murray als auch der Druck der Cardinals auf Stafford. Von daher war das zumindest kein großer Faktor in dem Spiel. Ich kann jetzt auch nicht genau einschätzen, wie stark die Line der Cardinals im Vergleich zu unserer ist. Aber ihr habt es gesagt, auf jeden Fall, wenn eine Leistung abgerufen wird, wie in der zweiten Halbzeit, kann man sich zumindest Hoffnung machen. Und das wird auf jeden Fall auch nötig sein, selbst wenn es nur in Anführungszeichen Aaron Donald ist. Der sollte immer noch reichen, um zumindest mal eine halbe O-Line zu beschäftigen. Und die restlichen Pass-Rusher müsste sich dann mit dem Rest rumschlagen.
So wie in der ersten Halbzeit sollen sie nur bitte nicht wieder spielen.
Nee, bitte nie wieder.
Das wär mir ganz recht.
Das sah sehr schmerzhaft aus, ja. Zweites Duell, Tobi, Metcalf gegen Ramsey, wen siehst du da vorne?
Ja, bisher hat DK Metcalf ja wenig Stiche gegen Ramsey gesehen und ja, ich bezweifle auch immer noch, dass er jetzt am Donnerstag mal irgendwie ein bisschen mehr sieht, also das ist komisch, weil Metcalf ja zum Beispiel auch Duelle gegen Stephon Gilmore sehr für sich entschieden hat, zum Beispiel letzte Saison erst. Also Ramsey scheint da irgendwie was gegen ihn zu haben oder physischer zu spielen, was Metcalf gar nicht liegt. Und dann diese Problematik am Catchpoint mit Druck, den Contested Catches runterzufangen. Und generell Drops sind da ein Problem bei Metcalf. Das wäre, wenn er Donnerstag dann wirklich mal glänzen würde, irgendwie auch nochmal ein Ausrufezeichen, dass er zur absoluten Elite gehört. Ich glaube aber, dass Jalen Ramsey ihn leider doch wieder sehr gut in Schach halten wird und da andere Wide Receiver oder auch Tight Ends dann glänzen müssen, um den Ball im Passspiel gut bewegen zu können.
Ja, muss man hoffen, dass Lockett wieder zurück ist und dann vielleicht da die schwächeren Corner sieht und auch ja, Freddie Swain wird da vielleicht wieder gefragt sein. Ja, auf der anderen Seite des Balles, Cooper Kupp gegen die Secondary der Seahawks. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ziemliches Mismatch, weil Kupp, glaube ich, bis jetzt so in der laufenden Saison einer der besten Receiver ist. Also 5 Touchdowns sind ihm schon gelungen in 4 Spielen. Das ist wirklich enorm. Er ist überall auf dem Feld zu finden. Mal kriegt er kurze Routen aus dem Slot. Teilweise wird er auch ganz, ganz stark isoliert tief gegen Safeties und hat da die Oberhand. Ja, Slot-Corner bei den Seahawks in letzter Zeit auch jetzt nicht allererste Sahne. Lukas, wie kriegt man Cooper Kupp unter Kontrolle?
Ach ja, Cooper Kupp. Das ist erstmal so einer von den Spielern, die mich total nerven. Weil ich vor allem einfach sauer bin, dass er nicht bei uns im Team ist. Ist so ein Spieler, der ist einfach so gut, dass ich mir die ganze Zeit denke, es ist unfair, dass andere Mannschaften so einen Spieler im Team haben können. Ja, also gerade die ersten paar Saisons, die Cooper Kupp bei den Rams war, kam er ja tatsächlich vor allem aus dem Slot und war auch da schon gefährlich, aber jetzt so die letzten 1-2 Saisons hat sich seine Variabilität nochmal deutlich gesteigert und er ist halt auch auf vielfältigere Arten und Weisen gefährlich. Ja, ich bin da schon ein bisschen besorgt. Also gerade jetzt, du hast es gesagt, dieses Slot-Corner-Spiel gegen die Vikings war Ugo Amadi leider heillos überfordert. Da muss dann schon irgendwie was Besseres bei rumkommen jetzt dieses Mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist dann wieder Geheimwaffe Ryan Neal gefragt oder sie überlegen sich irgendwas anderes, Cleveres oder einer der bestehenden Slot-Corners wächst über sich hinaus. Aber das ist tatsächlich, also um Cooper Kupp mache ich mir am meisten Sorgen, glaube ich, was die Rams Offensive angeht.
Ja, und die haben ja auch dahinter noch einige Waffen, die gefährlich werden können. Also Robert Woods hat bislang noch nicht so in die Saison gefunden, ist aber eigentlich auch ein sehr, sehr guter Wide Receiver, der auch häufiger mal aus dem Backfield sogar gefährlich werden kann, kriegt hier und da nochmal einen Carry. Van Jefferson, sehr junger Receiver im zweiten Jahr, der dieses Jahr auch eben deutlich mehr Anteile im Spiel bekommt. Und Oldie DeSean Jackson hat auch schon ein paar lange Dinger fangen dürfen. Also das ist wirklich ein vielköpfiges Monster, das gegen das sich die Seahawks da sehen. Und der Cooper Kupp natürlich wahrscheinlich die größte Gefahr, aber bei weitem nicht alles, was man da abdecken muss. Ja, Tobi, siehst du viel Hoffnung, dass man die Offensive der Rams da komplett irgendwie shutdownen kann?
Nee, nicht so richtig. Vor allem, weil man auch irgendwie dann noch Tyler Higbee hat und dann eigentlich ein ziemlich, meistens dann doch kreatives Laufspiel. Noch ein Rams-Bericht gelesen, dass da das Running Game so langsam in Fahrt kommt, war aber wohl zu Beginn des auch nicht so stark. Also ich weiß nicht, wie, also wahrscheinlich muss man, um die ganzen Leute zu stoppen, auch wieder viel Dime spielen, damit man am besten jeden Receiver oder jeden möglichen Passempfänger irgendwie doppelt deckt oder sowas. Ich habe da keine Ahnung, weil Cooper Kupp zu stoppen ist das eine schon, wie du sagtest, aber dahinter sind einfach viel zu viele Anspielstationen und die Seahawks tun sich ja eigentlich schon traditionell schwer gegen diese Passkonzepte von McVay, vor allem diese Crossing Routes über das ganze Feld. Das sieht man immer wieder und dann wird nach dem Catch auch nochmal einiges an Yards kreiert durch die Wide Receiver. Also das ist für mich ein absolutes Mismatch. Hoffnung gibt etwas die Leistung vom letzten Wochenende, aber ob man diese Offense über 60 Minuten wirklich so unter 25 Punkten oder irgendwas halten kann, sehe ich nicht. Also geht wieder Richtung Shootout. Wobei man auch auf der anderen Seite, ich habe letztes Mal schon gesagt mit dem Division-Duell, dass sie eigentlich traditionell immer so ein bisschen enger sind. Rams gegen Seahawks ist eigentlich immer ein reines Shitfest. Also ja. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es am Ende 6-3 ausgeht oder sowas und man hat dann irgendwie alles gesehen oder so. Aber ich sehe da ganz schön viele Punkte, vor allem mit dem Quarterback-Upgrade auf die Seahawks zukommen, leider.
Ja, du sprichst es an, Quarterback-Upgrade. Der Unterschied zu den letzten Jahren, in denen McVay den Seahawks meist schon Probleme machen konnte, ist, dass er dieses Jahr auch einen vernünftigen Quarterback hat, Matthew Stafford. Lukas, wie würdest du seine Saison bis jetzt so einschätzen? Also was hältst du von Stafford? Hat er so deine Erwartungen erfüllt, übertroffen oder unterboten? Wie schätzt du ihn bis jetzt so ein?
Ja, also jetzt mal vom Cardinals-Spiel abgesehen, bei dem er ja tatsächlich auch nur so ein mittelmäßiges Spiel hatte, war es eigentlich genau das, was ich befürchtet hatte, dass, wie man sich das eben so denkt, wenn Matthew Stafford auf einmal in einer Offense mit brauchbaren Waffen und einem Headcoach, der irgendwie ein offensives Mastermind ist wie Sean McVay, wie man sich das eben so vorstellt, ja, also gefährliche lange Pässe, aber eben auch durch die Variabilität im Playcalling bei den Rams einfach sehr variabel. Ja, ich hoffe, er spielt nochmal so wie gegen die Cardinals, dann haben wir vielleicht eine Chance, aber im Großen und Ganzen spielt er schon so wie man sich das vorgestellt hat, würde ich sagen, ja.
Ja, Stafford gegen die Cardinals, kein gutes Spiel, obwohl die Cardinals gar nicht so viel Druck gemacht haben, also das ist ja auf jeden Fall für die Seahawks eine ganz gute Nachricht, dass er auch schlecht spielt, wenn kein Druck da ist. Tobi, was glaubst du, wie es den Seahawks gelingen kann, Stafford eben zu Fehlern zu zwingen, die er ja definitiv hatte gegen die Cardinals? Ich glaube, 2 Picks hatte er ja geworfen. Ist das dann reine individuelle Klasse der Secondary bei den Interceptions oder schafft man es dann irgendwie durch kluge Konzepte, ihn zu Fehlern zu verleiten?
Ja, ich fand den Pick von Byron Murphy beispielsweise schon ziemlich stark und ich bezweifle momentan, dass die Seahawks Secondary da reihenweise zu solchen Aktionen imstande ist. Also individuelle Klasse spielt natürlich immer irgendwie ein Thema oder eine Rolle, besser gesagt. Also ja, Patentrezept gegen einen Quarterback wie Stafford ist einfach schwierig. Also er hat jetzt ohne Druck schon ein schlechteres Spiel gemacht, also am Ende muss man auch ihn versuchen, weil er für mich irgendwie jetzt auch nicht der mobilste Quarterback der Liga ist, dass man ihn vielleicht dadurch irgendwie so ein bisschen aus der Ruhe oder aus dem Konzept bringt, dass er scramblen muss oder in der Pocket viel bewegen muss, ein bisschen hektisch wird und dann muss vielleicht die Coverage mal da sein, aber ja, das sehe ich halt gegen diese Receiver-Quartett ja eigentlich nicht.
Ja, sein Scrambling hat tatsächlich den Rams das ein oder andere Mal noch einen First Down beschert. Also da sah er jetzt nicht komplett immobil aus, aber
ja, muss man halt containen dann. Den muss man dann halt vernünftig containen, wenn man ihn schon einmal dahin bewegt hat. Also
ja, einfach mal einen Spy für Stafford abstellen.
Ja, das nicht, aber das ist ja, glaube ich, auch bei solchen Linebackern wie Brooks beispielsweise gar nicht nötig. Also der ist ja schnell genug und athletisch genug, um das dann auch ohne wirklich ein Spy zu sein spielen zu können.
Ja, das stimmt. Also insgesamt, würde ich sagen, kann das auch wieder ein sehr, sehr enges, sehr spannendes Spiel werden. Allgemein Primetime-Spiele sind ja doch eher, liegen den Seahawks ja doch eher. Dann noch ein schönes Division-Duell. Also das ist eigentlich alles bereitet für einen weiteren Klassiker. Und ich würde sagen, soweit zum Spiel. Oder habt ihr noch was explizit zu sagen zu Matchups?
Naja, die wichtigste Frage jetzt, apropos Klassiker, packen sie für das Primetime-Spiel gegen die Rams wieder Action Green aus?
Wäre das nicht schon verkündet worden oder meinst du, das kommt noch?
Ich glaube, das ist erst so am Tag vorher eigentlich, aber
okay, ja, also ich weiß es nicht. Ich würde es natürlich feiern, wäre auf jeden Fall passend.
Okay, also durchaus Action Green-Fans hier.
Ja, absolut. Schon, ja. Also die Trikots mag ich. Ich mag es nicht, wenn die Farbe zu prominent als die Seahawks-Farbe dargestellt wird, weil sie das ja offensichtlich nie ist. Also ich weiß nicht, zum Beispiel bei Übertragungen, wenn dann das Seahawks-Logo mit Neongrün hinterlegt wird, frage ich mich so, Leute, das ist doch nur eine Ausweichfarbe. So, warum kriegen wir nicht unser Navy hier? Aber das Trikot an sich finde ich schon ganz geil, wenn es nicht zu inflationär benutzt wird. Also hin und wieder so als Special für Primetime finde ich es sehr geil.
Ich muss ja kurz angeben, ich war beim letzten Thursday Night Football Spiel gegen die Rams in Seattle im Stadion.
War das verschossene Field Goal?
Das war das verschossene Field Goal und die kuriose Interception von Tedrick Thompson, die erst nach Video-Review zugelassen wurde.
So kurz über der Grasnarbe, ne?
Genau, die so kurz über der Grasnarbe war. Da habe ich mir im Pro Shop in Seattle ein actiongrünes Tyler Lockett-Trikot gekauft.
Achso, ich dachte Thompson.
Ich dachte auch.
Ja. Nein, ganz so. Ich bin jetzt Tedrick Thompson-Stan. Ja. Nee, ein wunderschönes Tyler Lockett-Trikot. Das werde ich auf jeden Fall diesen Donnerstag auch wieder anziehen und hoffentlich bringt es uns genauso viel Glück wie damals.
Ja. Damals unser genialer Podcast-Titel, das Söhlein an der Waage.
Ja.
Nee, das war wirklich ein sehr geiles Spiel. Ja, hoffen wir, dass es wieder ähnlich spannend muss es nicht unbedingt sein, aber ähnlich gut wird das Spiel. Und dann gibt es jetzt gleich unsere Tipps und Eckdaten zum Spiel.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, ich hoffe, ihr habt euch beide schon was überlegt. Ich habe natürlich den Luxus, jetzt abwarten zu können, bis ihr fertig seid. Tobi, fang noch gerne mal an. Was ist dein Tipp fürs Spiel?
Ja, ich gehe jetzt doch auf ein Shootout und bin bei 34-31 für die Seahawks.
Nein, das ist verboten. Das war mein Tipp. Ja, da muss ich mir jetzt was Neues überlegen.
Ja, dann mache ich sonst zuerst. Ich glaube, es fallen weniger Punkte. Ich glaube, das wird ein bisschen ekliges Spiel. Ich sage, die Rams gewinnen 21-17.
Puh, okay, warte, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ich glaube, also ich wollte eigentlich auf einen Sieg für die Rams tippen, weil ich tatsächlich aktuell noch in so einer pessimistischen Stimmung bin. Dieses schreckliche Vikings-Spiel hat doch sichtbare Spuren bei mir hinterlassen.
Umarme den Schmerz.
Ja. Nee, dann machen wir das anders. 31-28 für die Seahawks.
Okay. Ewiger Optimist brauchen wir auf jeden Fall auch.
Wunschdenken. Ich sende meine guten Vibes und hoffentlich klappt's.
Ja. Also Rams at Seahawks in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 2.20 Uhr im Lumen Field, also ein Heimspiel für die Seahawks. Die Übertragung natürlich wie immer beim Game Pass und über The Zone, Kollege Franke kommentiert. Also ich überlege, ob ich mir wieder irgendeinen Probemonat da reinsneake mit meiner 12. E-Mail-Adresse. Aber mal schauen, worauf es am Ende hinausläuft. Ich hoffe auf ein gutes Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Und ich denke mal, dann sind wir soweit durch und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.